Ja, ich möchte mit euch ein Thema durchgehen, was mir irgendwie aufgeleuchtet ist, wo ich ein bisschen darüber nachgedacht habe und einfach mit euch das teilen. So immer mit der gleichen Aussage, in der Hoffnung, du kannst das auch für dich ein Stück weit nutzen oder nutzbar machen. Ich möchte einleiten mit... wir Menschen haben ganz unterschiedliche Strategien, wie wir mit, gerade auch wir Christen oder überhaupt wir Menschen, mit Schuld umgehen. Und ich möchte dazu kurz 5 Möglichkeiten aufzeigen, die so verbreitet sind. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. So, dass die erste Möglichkeit, mit Schuld umzugehen, ist so der Begriff Gleichgültigkeit. Also ist besonders viel verbreitet oder weit verbreitet. Schuld im Sinne der Bibel ist ja in vielen Bereichen dieser Welt, das wissen wir auch, überhaupt kein Thema. Was Spaß macht und gerade was das Gesetz nicht ausdrücklich verbietet, ist erlaubt. Und ich will mal sagen, so das dahinterstehende Gottesbild lautet, es gibt Gott wahrscheinlich gar nicht oder es gibt ihn ganz sicher nicht, wie auch immer. Oder wenn ja, dann kümmert es ihn nicht, was ich tue, alles ist erlauben, das ist ihm letztlich ja egal, was wir hier Menschen machen, wie wir miteinander umgehen. So, Gleichgültigkeit. Zweiter Punkt oder zweites Thema oder Möglichkeit ist Verdrängen. Ja, andere verdrängen das Thema Schuld oder verharmlosen es. So mit diesem Gedanken, naja, andere sind ja noch viel schlimmer als ich oder ich habe ja noch nie jemand umgebracht. So und das Gottesbild dahinter sieht dann oft so aus, dass das, was nicht auffliegt, auch keine Konsequenzen nach sich sieht. Solange es niemand weiß, kann ich mit meiner Schuld ja ganz gut leben. So, dritte Möglichkeit, vermeiden. Ja, geht schon ein bisschen weiter, so in Richtung Gemeinde vielleicht auch. Ist jetzt ein bisschen anders. Man weiß zwar, was es heißt, ein schlechtes Gewissen zu haben, und nun versucht man einfach zu vermeiden, dass man sich schuldig fühlt. So, das Gottesbild dahinter ist ganz oft so die Vorstellung, dass Gott will, dass ich mich mehr anstrenge und damit das Schuldigwerden verhindern kann. Ist ja nicht ganz falsch, aber ich will mal von diesem Gottesbild ausgehen. Und eine vierte Möglichkeit ist, wieder gut machen wollen. Auch eine Strategie von Menschen, denen der Glaube eben nicht egal ist. Sie versuchen das, was da geschehen ist, vor allem wieder gut zu machen. An Menschen, aber auch an Gott. Und das Gottesbild dahinter ist die Vorstellung, Gott in irgendeiner Weise zu entschädigen für das, was da schiefgelaufen ist, zu beruhigen bis hin, ich muss Opfer bringen. So. Und eine fünfte Möglichkeit ist quasi der Bereich Selbstanklage. Wie gesagt, ist nicht abschließend so. Aber wenn ich schuldig geworden bin, dann löst diesen Leiden bei mir aus, oft zusammen mit Selbstablehnung. Und gerade oft auch verunsicherte Menschen, aus welchem Grund auch immer, leiden darunter sehr. Und das Gottesbild, das sich hier dahinter verbirgt, ist die Vorstellung, dass sich Gott enttäuscht von mir abwendet, wenn ich schuldig geworden bin. Ja, welche Art von Schuldenmanagement bevorzugst du so für dich? Wie reagiere ich am ehesten, wenn ich mich denn schuldig fühle? Ich will heute eine Wahrheit mit euch teilen, die zwar bekannt ist, aber ich glaube, der ganz oft nicht vertraut wird. Nämlich wie Gott Schuld sieht und wie er denn mit Schuld umgeht. Das Neue Testament, und davon rede ich jetzt, das Neue Testament redet unaufhörlich davon, dass dort, wo in meinem Leben Schuld ist oder Schuld sich findet, sich Gott eben nicht abwendet, sondern genau das Gegenteil, sich mir zuwendet und vergebend in meine Schuld hineinkommt. Gott geht Schuld nicht aus dem Weg, sondern er geht im Gegenteil direkt da hinein. nicht als bestrafender, vergeltender, verurteilender oder angstmachender Richter vor Tod und vor Höllen, was weiß ich was, sondern als einer, der mit dieser Schuld fertig wird. Klar, wissen wir alles, nur das Glauben. Im eigentlichen Leben dann doch relativ wenig. Und vielleicht ist heute hier eine Person da oder hört zu oder schaut zu, die sehnlichst auf der Suche ist, wie kann ich mit meiner Schuld umgehen, mal grundsätzlich. So dieser Begriff von Gnade braucht. Dann ist dieser Gottesdienst genau für dich. Ich will dazu eine bekannte Geschichte lesen. Ich weiß, es ist auch ein bisschen abgedroschen, aber ich möchte sie lesen, weil sie genau von dieser Wahrheit spricht, der eben nur wenige trauen. Und ich finde das so genial, so diese bildhaften Geschichten, die Jesus aufzeigt, um uns, die wir zuhören oder lesen, etwas zu verdeutlichen. Es handelt sich um diese Geschichte von Jesus und dem Zachäus. Ivona hat vor gar nicht lange darüber auch gepredigt. Ich mache nochmal einen anderen Aspekt daraus. Also Lukas 19, Verse 1 bis 10. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und er war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaut er hinauf und redet ihn an: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten und sagten: Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm: Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm: Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. So, vielleicht ein paar Worte zum Zachäus. Wir wissen, reicher Mann, Zolleinnehmer. So, das bedeutet nicht, dass er Tag für Tag, so ein Mann wie Zachäus, Tag für Tag in seinem Hütchen gesessen hat und quasi da den Zoll abgerechnet oder Steuern abgenommen hat. Ein Zolleinnehmer wie Zachäus ist eigentlich ein Pächter. Er pachtet ein bestimmtes Gebiet und erlangt dann die Zuständigkeit, für dieses Gebiet eben Steuer und Zölle zu erheben. Dieses errechnete Steuervolumen muss er anfangs des Jahres an die verhassten Besatzungsmacht der Römer schon mal im Voraus abgeben. So, Zachäus hatte also beispielsweise ein Gebiet wie so Kreis Darmstadt-Dieburg gepachtet und ist damit zuständig für die Zollabgaben in diesem Gebiet. So, also muss er im Verlauf des Jahres nun diese schon im Voraus bezahlten Steuern einziehen. Und natürlich noch ein bisschen mehr, wenn er verdienen will. Und wenn er viel verdienen will, noch mehr als mehr. So, und das macht er dann mit seinen Beamten, die er hat. Da verlangt er auch im Voraus und so weiter. Das wird dann weitergegeben, eine Riesenkette. So, und wir sehen, und er hat wohl auch zu viel abgenommen, weil er schreibt ja das oder er sagt ja das im Vers 8. Wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Die Zolleinnehmer, die waren bekannt für ihr Unterdrucksetzen und einen unredlichen Lebensstil. Einfach mal nur ganz kurz. Und so ähnlich muss man sich Zachäus vorstellen. Und zu einem solchen Menschen kommt Jesus und sagt in Vers 15: Ich will heute dein Gast sein. So, und das ist mal so der erste Punkt. Jesus meint hier, wenn man das genau wörtlich übersetzt, kommt dieses griechische Wort meno drin vor. Das heißt eigentlich viel mehr von warten oder bleiben. Also es ist nicht irgendwie ein Blitzbesuch, ich komme und schüttle dir die Hand und ich gehe wieder. Nein, Jesus möchte sich Zeit lassen, Zeit nehmen, Zeit zusammen zu essen, zusammen reden und lachen, es sich gut gehen lassen. Vermutlich war die Absicht von Jesus, vielleicht sogar dort zu übernachten. Und Zachäus freut sich natürlich darüber. Er, der Verhasste, und er steigt schnell vom Baum herunter, denn es ist ihm eine große Ehre, wenn er Gastgeber sein kann, insbesondere bei so einer prominenten Person wie Jesus. Und er freut sich, dass dieser Jesus bei ihm einen solchen Freundschaftsbesuch macht, denn so ausgiebig zusammenbleiben in der damaligen Kultur haben das nur Freunde miteinander gemacht. Und so besucht also Jesus den Zachäus. Und er hat offenbar, vielleicht vorneweg, eben nicht vor, dem Zachäus die Leviten zu lesen. Er hat nicht vor, ihn auf Fehler hinzuweisen oder ihm zu drohen, dass Gott ihn möglicherweise strafen wird. Nein, Jesus sendet ein ganz anderes Signal. Lass es uns gut gehen und lass uns wie Freunde miteinander umgehen. Jesus geht also zu diesem Betrüger und behandelt ihn wie einen alten Freund. Er besucht ihn nicht, um ihn zurechtzuweisen, sondern um Zeit mit ihm zu verbringen und ihm zu zeigen, wie wichtig und wertvoll er ist. Und die Menschen rundherum, die reagierten allerdings ganz anders. Vers 7, alle sahen es und murrten, sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Sie ärgern sich darüber, paradoxerweise das Ärgernis der Menschen, die das sahen. Und gerade die ernsthaft Glaubenden waren überzeugt, wer mit einem Sünder freundschaftlich umgeht, der verletzt die Heiligkeit und die Reinheit Gottes. Wer so etwas tut, der kann es doch selbst gar nicht ernst meinen mit Gott, denn sonst würde er sich niemals mit solch einem Menschen abgeben, sondern ihm aus dem Weg gehen, einen Bogen um ihn machen, ihn zurechtweisen, aber doch und schon gar nicht bei ihm einkehren. Die Schlussfolgerung daraus war, wenn man bei Menschen, der in ihrem Sinn nicht koscher ist, und dann bei ihm einkehrt, ist das ein Beweis dafür, dass man eben selbst nicht koscher in diesem Sinn ist. Und auch heute noch gibt es diese Vorstellung, dass Gott dort, wo im Leben eines Menschen Sünde ist, einen großen Bogen darum macht. Es ist komisch, wie sich das manchmal so einschleichend, so hartnäckig verfestigt. Viele meinen sogar, Gott müsse so handeln, dass Schuld Gott immer dazu veranlasst, sich zurückzuziehen, zu entziehen oder zumindest mal zu bestrafen. Hey Leute, Jesus stellt diese Vorstellung hier genau voll auf den Kopf. Durch das, was er tut, er geht der Schuld nicht aus dem Weg, sondern er geht mitten in sie hinein. Er läuft nicht vor dem Sünder davon, er klagt ihn nicht an, er verdammt ihn nicht, sondern nein, er sucht seine Nähe. Wir wissen, die Geburt von Jesus ist in einem Stall und nicht in einem Vier-Sterne-Hotel gewesen. Und das ist ein Bild dafür, dass Gott uns besucht, nicht als eben frommen, perfekten und alles sauber und glänzen und wohlriechen. Weiß nicht, wann du letztes Mal in einem Stall gewesen bist, in dem noch Tiere drin sind. Hey, das riechst du 3 Tage später noch an deinen Kleidern. Er geht mitten da hinein. Er geht da hinein, er kommt dorthin, wo es mieft und wo Dinge schiefgelaufen sind und wo sie schief laufen. Und er ist sich dafür nicht zu schade, sondern, hey Leute, genau dafür ist er ja gekommen, eben nicht in eine perfekte Welt, nicht in meine perfekte Welt hinein. Da hat er etwas zu geben. Dort, wo die Not, die Sünde, die Schuld am größten ist, dort zieht es Jesus hin und er wendet sich nicht davon ab. Verstehst du die Botschaft? Unsere Schuld, unsere Sünde, die stößt Gott nicht ab. Nein, es ist genau andersrum. Unsere Schuld zieht ihn an. Es ist so, als hätte Jesus so eine Art von Navi in seinem Innern, das ihn da direkt hinzieht. Vom Himmel zum Sünder. Das ist seine Bestimmung. Aus dem Grund hat er den Himmel verlassen, um zu mir zu kommen. Meiner Schuld, meiner Sünde. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, dass das auch für dein Leben gilt. Dort, wo in deinem Leben etwas schief läuft oder schief gelaufen ist und dort, wo es schmutzig ist und vielleicht auch riecht, zieht es ihn am meisten hin. Er will zu dir kommen als dein Gast, als einer, der mitten in diesem Lebensgebiet, in dem du und ich am meisten an Gott vorbei leben, hineinkommen will. Nicht in mein aufgeräumtes Wohnzimmer, in meinem Leben, meinem Lebensbereich. Und die Anwendungsfrage ist ganz einfach. Welches ist der Lebensbereich, an dem ich am meisten an Gott vorbeilebe? Kann ich das für mich benennen? Ich meine, die Sache ist ja folgende. Die Chance, dass du diese Not, diese Last oder dieses Verhalten jemals loswirst, weil du sie bagatellisierst, dich dafür schämst, dich damit versteckst oder denkst, dass Gott dich ablehnt, diese Chance ist leider gleich null. Wahrscheinlicher ist, dass du dich versteckst und für dich alleine einfach so weiterlebst. Im besten Fall schämst du dich und verurteilst dich selber, aber beides wird deine Not kaum überwinden. Die Not der Schuld kann nur dort geheilt werden, wo Jesus hineinkommen kann als der freundliche, zugewandte, dich besuchende Jesus, der mitten in diesen Bereich, in diesen Stall, wie auch immer du das nennst, hineinkommt und dich verändert. Und zwar durch seine Gnade. Fakt ist, wo man verurteilt und bestraft wird, ist selten Raum für Veränderung. Bei einer Verurteilung wird immer nur abgerechnet und Gerechtigkeit wiederhergestellt, aber keine Veränderung. Nein, Veränderung geschieht durch Zuwendung, Liebe, Annahme, eben Gnade. Aus diesem Grund hat Gott Jesus zu uns gesendet, sonst funktioniert das nicht, ihr Lieben. Das ist eigentlich eine Kapitulation, es funktioniert sonst nicht. Paulus schreibt in Römer 2, Vers 4, einen genialen Vers. Wisst ihr nicht, dass Gott euch durch seine Güte, seine Liebe, seine Barmherzigkeit zur Umkehr bewegen will? Nicht durch Angst vor der Hölle, nicht durch Angst vor Strafe oder Unfall und was weiß ich was. Denn durch seine Güte, seine Liebe, seine Barmherzigkeit will er dich und mich zur Umkehr bewegen. Ich finde das genial. Pass mal auf, Gott will mich durch seine Güte zur Umkehr bewegen, weil er weiß, dass Verurteilung niemals zur Umkehr führt. Angst führt niemals zur Umkehr, oder wenn, dann nur oberflächlich. Sondern Verurteilung ist eine Abrechnung. Erst die Güte Gottes macht eine Umkehr überhaupt möglich. Und damit ist keine billige Gnade, wie Bonhoeffer das sagt, gemeint. Und auch keine Allversöhnung. Nein, natürlich nicht. Nein, es ist eine bewegende und verändernde Gnade. Es geht hier nicht darum, dass du zu Gott gehen kannst und er dir alles vergibt und du mit deinem Blödsinn einfach weitermachen kannst. Nein, das ist nicht Sinn der Sache. Und das ist ja auch nicht Aussage dieser Geschichte, die wir gelesen haben, sondern wir lesen, dass die Güte Gottes, diesen Zachäus, um mal diesen Aspekt herauszunehmen, auf erstaunliche Art und Weise verändert. Vers 8, aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf antwortet Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Genialer Text, könnte man viel dazu sagen. Aber hier geschieht eine massive Veränderung im Leben von Zachäus. Genau am Punkt seiner größten Schuld verändert er sich am meisten. Und das ist ja das Interessante an dieser Geschichte, eine unglaubliche Kehrtwendung. Zachäus löst sich von seinem zu Unrecht erworbenen Besitz und Geld und wird großzügig. Vorher war nehmen, mehr, ich, großzügig. Ich finde das Hammer, so diese. Er wendet sich den Armen zu. Ich meine, das sind ja vermutlich die offensichtlichsten Zeichen dafür, dass da wirklich eine Veränderung stattgefunden hat, oder? Also Schuldgefühle führen selten bis gar nie zu Veränderung. Sie führen meist zu Heuchelei, zu einem Versteckspielen oder manchmal auch zu einem zwanghaft gesetzlichen Glauben, insbesondere was andere betrifft. Die Zuwendung Gottes hingegen verändert alles. Die Güte Gottes lässt uns umdrehen und sorgt dafür, dass wir sogar, wenn ich da Vers 9 nochmal zitieren darf, eines Tages im Himmel Abraham die Hand schütteln werden. Klasse, oder? Ich schreie mich da an und ich will ihm die Hand schütteln. Und so haben wir hier, ich will mal sagen, eine sechste Möglichkeit, mit Schuld umzugehen. Das Neue Testament spricht dauernd davon. Wir können ganz simpel Jesus einladen. Und ihn bitten, in unsere Schuld hineinzukommen. Und er möchte eigentlich immer, wenn du und ich schuldig geworden sind, und das werden wir wohl immer mal wieder bis zum Ende unseres Lebens bleiben oder wieder neu werden, dass er bei dir einkehrt und dein Gast sein will. Er möchte das. Und wenn wir das von Herzen tun und annehmen können, so werden wir verstehen, dass es bei Gott immer mehr Gnade gibt als Sünde bei dir und mir. Es ist nichts Neues, Leute. Aber das ist so wichtig. Gott gibt es immer mehr Gnade als Sünde bei dir und mir. Und das wird dann unser neues Gottesbild, verstehst du? So zeigt sich uns Gott. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne, dass sie ein bisschen begleitet. Zum Schluss noch ein paar Ideen, wie ich Jesus willkommen heißen kann. Das erste ist, dass ich dieser einfachen Botschaft, dieser Vergebung traue. Und es lohnt sich wirklich, die Evangelien zu lesen. Wir können gar nicht anders als Jesus trauen, dass er es wirklich so meint, wie er es hier vorlebt. Und wir können unser altes Gottesbild endlich entsorgen. Trauen also dieser Vergebung. Und so können wir, wenn etwas schief läuft, diesen Jesus einladen, so wie Zachäus, können auch wir sagen, hey, ich freue mich, dass du dennoch zu mir kommst. Ich freue mich, dass du vielleicht genau dafür zu mir kommst. Du bietest dich mir als Gast an. Du stehst vor der Tür und klingelst. Und ich werde nicht zögern, dir zu öffnen. Du kommst als Gast, als ein Freund und nicht als einer, der mir meine Schuld vorhalten wird. Und als nächstes kann ich dann alles zur Sprache bringen, so wie Zachäus das offensichtlich getan hat. Und offensichtlich von sich aus und ohne, dass Jesus dies thematisiert hat, wir lesen da nichts davon. Aber grundsätzlich ist es ja immer besser, dass man selber kommt und nicht, weil man erwischt worden ist. Und Zachäus kommt von selber und sagt, dass er Dinge schiefgelaufen sind, er bekennt seine Schuld. Und wiederum wissen wir aus der Bibel, aus dem ersten Johannesbrief, dass die Bibel uns einlädt, die eigene Schuld zu bekennen. Und Gott ist treu und gerecht und wird uns vergeben. Bonhoeffer sagt nochmal so einen schönen Punkt dazu: Wenn dich Schuld belastet, sprich es vor einem anderen Menschen aus. Da ist Schuld in meinem Leben und ich lasse mir Vergebung zusprechen. Und zum Schluss noch ein letzter Schritt, der ausdrückt, dass ich Jesus in meiner Schuld willkommen heiße, ist eigentlich die Folge, die sich daraus ergibt, nämlich, dass ich beginne, dankbar zu leben. Dankbarkeit ist ein Lifestyle. Aber Dankbarkeit ist nicht nur etwas ideologisch-theoretisches, sondern Dankbarkeit ist etwas, was spürbar ist. Was in mir spürbar wird und was andere auch bemerken. Hey, das ist ein Dankbarer. Und ich bitte euch jetzt aufzustehen. Ich lade euch jetzt ein, dass wir gemeinsam beten. Es ist eine Gelegenheit in diesem Bereich, in der du am meisten an Gott vorbeilebst, nichts mehr zu verstecken oder zu bagatellisieren, nichts mehr zu verdrängen, sondern zu glauben, dass Jesus vor dir steht und sagt, hey, ich möchte heute dein Gast sein. Genau da, zu dir zieht es mich hin, zu diesem Bereich. Darf ich hineinkommen? Und diejenigen, die das möchten, die können heute vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder mal hier den Gast mit Namen Jesus Christus willkommen heißen, der nicht kommt, um zu verurteilen, sondern um deine Nähe zu suchen und dich zu erneuern. Herr Jesus Christus, ich bemerke dein Angebot. Du willst heute mein Gast sein. Und ich öffne dir jetzt gerade den Bereich, an dem ich am meisten an dir vorbeilebe. Und genau das will ich hier vor dir ausbreiten. Und dir bekennen, was hier falsch läuft. Ich will ehrlich sein. Nein, nichts verstecken, nichts bagatellisieren. Nein, ich will nicht Schuld auf mich laden. Ich will es dir abgeben, dir ausbreiten, dir nennen, dir sagen. Da lebe ich neben dir vorbei. Vielleicht kennst du nicht mal selbst die Gründe dazu, aber du spürst durch den Geist Gottes, dann lebst du an Gott vorbei. Und du bittest diesen Herrn Jesus jetzt einzutreten. Weißt du, und er kommt nicht als ein Terminator, der die Türe aufschlägt, sondern er klingelt, er klopft. Und du öffnest. Nein, nicht nur das Wohnzimmer, Nein, alle Bereiche von Sorgen, von Ängsten, von Sünde, von Verletzung, von Bitterkeit, von Hass. Und ich entscheide mich, dir mit meinem ganzen Herzen zu trauen, dass du als Gast hineinkommst, und ich danke dir für deine Gnade. Danke, Herr Jesus, dass du Liebe gibst statt Verurteilung, dass du Zuwendung gibst, statt dich abzuwenden, und dass du Heilung bringst statt Strafe. Herr, dieses Bild ist so unglaublich, und es tut mir so gut. Es tut mir so gut. Und ich bitte darum, dass mein Herz es immer wieder glaubt. Wenn ich wieder in Situationen mit Schuldigwerden konfrontiert werde, ich bitte, dass es ganz fest in meinem Herzen ist, dass ich diesem Reflex widerstehe, zuzudecken. Niemand darf es sehen, nein, ist nichts passiert. Sondern dass in mir dieser Reflex des Geistes kommt: Hey, zu Jesus. Er ist da. Er kommt hinein. Weil er will. Weil das seine Berufung, seine Bestimmung ist. Weil er dazu aus dem Himmel gekommen ist. Hilf mir, guter Heiliger Geist, das zu glauben. Und danke, dass du es möglich machst, dass ich heute als ein anderer aus dieser Zeit gehen darf, als ich hineingekommen bin, mit einem neuen Gottesbild. Einem Gottesbild, das dir entspricht, das mir gut tut und die Wahrheit ist. Danke, Jesus, dass du dein Werk tust jetzt. Und wir beten gemeinsam, sagen gemeinsam: Amen. 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 So sei es.